Servus zusammen und erstmal Happy New Year. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage mit viel, viel Bergzeit und seid gesund und munter ins neue Jahr gestartet. Auch 2026 werden wir euch wie gewohnt alle zwei Wochen mit einer neuen Episode des Bergzeit-Podcasts versorgen. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zur dritten und letzten Sonderfolge unserer kleinen Podcast-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit bei Bergzeit. In den letzten beiden Folgen hatten wir das Thema Kreislaufwirtschaft im Fokus, beziehungsweise haben wir euch die Finalisten unserer Bergzeit Reuse Spendenaktion 2025 vorgestellt. Und heute, da wollen wir uns einfach mal ein bisschen selber feiern. Wir als Bergzeit haben nämlich den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 gewonnen. Aber keine Sorge, das wird jetzt nicht nur einfach ein unangenehmes Selbstlöbnis, sondern ich spreche mit unserem Bergzeit-CEO Martin Stolzenberger und unserer CSR-Managerin Jule Schneider, was alles hinter diesem Preis steckt. Also die Gründe für eine Bewerbung, unsere Initiativen, die uns zum Sieg verholfen haben, aber auch offen und transparent über die Kritik, die der Preis vor allem in den letzten Jahren bekommen hat. Also auf geht's ins Gespräch, viel Spaß beim Zuhören.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Hallo Jule, hallo Martin. Schön, dass ihr mal wieder im Bergzeit-Podcast seid. Ihr seid ja hier keine ganz unbekannten Gäste. Wir drei sitzen heute hier zusammen, weil es was zu feiern gibt. Wir haben mit Bergzeit den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 gewonnen und Jule, du kommst ja quasi eigentlich frisch von der Preisverleihung. Das ist ja erst ein paar Tage her. Erzähl mal, wie war es dort vor Ort? Gib uns mal ein paar Eindrücke. Musstest du eine Rede halten eigentlich?
Ja und ja. Also es ist ein riesiges Event geworden. Mittlerweile ist es ja nicht mehr nur die Preisverleihung mit der Gala-Veranstaltung, sondern ein ganzer Kongress drumherum. Das heißt, das ganze Event geht zwei Tage, Donnerstag und Freitag. Und dieses Jahr erstmalig auch mit zwei Abendveranstaltungen. Die Abendveranstaltung am ersten Abend war wirklich auch offen für alle. Alle Kongressteilnehmenden konnten daran noch teilnehmen und das wirklich sehr hochkarätige Bühnenprogramm auch genießen. Super spannende SpeakerInnen und EhrenpreisträgerInnen. Und dann am Freitag war die große Gala-Veranstaltung abends, also die, wofür er, glaube ich, auch bekannt ist, wo dann auch alle diese Bilder von Ken mit den runden Tischen, die dann da in diesem Maritimsaal stehen und dann irgendwie alle auch ein bisschen aufgehübscht unterwegs sind. Ja, also ich würde sagen, all in all einfach groß. Es ist einfach groß.
Jetzt ist der Preis hier auch vor uns, der ist ganz schön schwer. Ich habe noch kein Bild von irgendeinem roten Teppich oder sowas gesehen von dir, deswegen das müssen wir dringend danach mal nachholen.
Blauer Teppich. Ja, ja, okay. Beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis wird der blaue Teppich ausgerollt.
Ja, siehst du, good to know. Wir wollen heute aber uns nicht nur selber loben, sondern wir wollen von ganz verschiedenen Perspektiven mal auf diesen Preis schauen und ich würde sagen, dafür fangen wir mal ganz von vorne an. Martin, wir haben uns ja als Bergzeit bewusst dazu entschieden, uns beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis zu bewerben. Was waren denn eigentlich die Gründe hierfür?
Also ich glaube, der wichtigste Grund ist, eine Bühne zu haben für das Thema Nachhaltigkeit, auch für unsere Branche. Und der zweite Punkt ist, würde ich schon auch sagen, Anerkennung für das, was wir hier tun. Anerkennung für das Team, für Bergzeit, alles, was damit dazugehört. Mhm.
Du als CSR-Managerin bist da ziemlich tief involviert. Wie läuft es ab?
Ja, wir haben unser Unternehmensprofil auf der hausinternen Bewertungsplattform vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis Score for More. Jetzt mittlerweile schon seit 4 Jahren. Also ich kann leider nicht beantworten, wie das damals erstellt wurde, ob wir das proaktiv erstellt haben oder ob das für uns erstellt wurde. Aber man wird dann eben immer einmal im Jahr aufgefordert, seine Informationen nochmal zu aktualisieren. Diese Bewertungsplattform ist auch aufgeteilt in die verschiedenen, ich sag mal, Nachhaltigkeitsdimensionen. Also man muss ein paar Angaben zu Klima machen, man muss ein paar Angaben zu Ressourcenschonung machen, welche zu sozialem Engagement. Und im Endeffekt kuratiert sich daraus dann so eine Liste eigentlich, eine Stichwortliste mit allen Themen, die wir so behandelt haben bei Bergzeit in der Vergangenheit und wofür wir denken, dass wir vielleicht würdig wären als Preisträger. Und danach muss man eigentlich auch nicht mehr viel tun. Den Rest macht dann die Jury.
Klingt aber trotzdem nach einem gewissen Aufwand.
Man bekommt quasi mal die Vorjahresinfos übertragen ins neue Profil und dann muss man ja eigentlich nur noch die Jahresnachtragungen machen von dem, was im letzten Jahr passiert ist. Also ich würde sagen, all in all, 2 Stunden.
Mhm. Ja, okay.
Also ich glaube, dass wahrscheinlich die Arbeit vorher drin steckt in all dem, was wir tun.
Ja.
Und die so gut vorbereitet ist, dass dann der Aufwand für die Bewerbung wahrscheinlich kein großer mehr ist.
Mhm. Ja, das macht Sinn. Martin, jetzt ist so ein Preis natürlich auch eine schöne Anerkennung. Du hast gerade gesagt, für all das, was wir tun. Siehst du aber auch noch irgendwo einen größeren Mehrwert für Bergzeit oder ist es jetzt erstmal einfach eine Kugel, die hier liegt?
Also die Kugel, die hier liegt, die ist viel wert, weil dieses Thema Anerkennung ist schon was Wichtiges, auch für das ganze Team. Das ist ja nicht nur Jule, die daran arbeitet, sondern wir haben ja ein ganzes Team bei Bergzeit, die sich um diese Themen kümmert. Und für all die ist das eine schöne Auszeichnung. Aber natürlich, wir haben auch als Unternehmen natürlich nochmal andere Gründe. Wir nutzen das ja auch für das Thema Sichtbarkeit. Es ist ein sehr schöner Preis. Es hat auch einen schönen Titel, Deutscher Nachhaltigkeitspreis. Es ist einfach zu kommunizieren und das nutzen wir natürlich auch. Denn für uns geht es ja auch darum, dieses Thema stärker nach außen zu tragen, um uns zu positionieren. Und wir haben ja auch schon andere Preise gewonnen, wie zum Beispiel den EMAS-Preis. Das ist ein Umweltmanagement-Preis, so kann man es nennen. Und es ist ein bisschen abstrakter. Das kann man sich nicht so gut vorstellen, was da dahinter steckt. Und dieser Titel Deutscher Nachhaltigkeitspreis, das ist natürlich schon sehr schön und auch sehr einfach zu kommunizieren.
Und der Preis wurde auch schon zum 18. Mal vergeben. Also es ist durchaus was, was sich jetzt auch einen Namen erarbeitet hat. Nicht nur durch diejenigen, die den vor uns gewonnen haben, die irgendwie auch zeigen, dass viele was richtig machen, sondern auch jetzt nach vorne geschaut vielleicht, so wer den noch gewinnen wird. Also ich glaube, mittlerweile ist es einfach eine Art Institution geworden und man muss schon dazu sagen, es gibt auch nicht wirklich was Vergleichbares europaweit, Stand jetzt.
Ja, da sind wir dann wahrscheinlich auch wieder bei dem Punkt, dem ganzen Thema eine Bühne bieten. Das ist halt quasi der Preis, der damit assoziiert wird und ich glaube, dann ist es auch nachvollziehbar, dass wir auch solche Plattformen nutzen möchten. Jetzt lass uns mal konkret sprechen über das, was wir tun. Es wurde jetzt schon öfter erwähnt, wir haben es verdient. Jule, magst du uns kurz mal einen Überblick geben über all die Nachhaltigkeitsinitiativen, die wir haben? Ich glaube, wenn wir jetzt über ins Detail einsteigen würden, dann sitzen wir hier wahrscheinlich noch eine Stunde. Aber zumindest einfach mal, warum haben wir den Preis aus deiner Sicht verdient?
Ich klassifiziere das immer ganz gerne anhand unserer Strategie auch. Die sind drei Säulen aufgebaut. Save, Turn und Spread. Unter Save verstehen wir alles, was Reduktion, Ressourcenschonung, wie können wir weniger machen, wie können wir effizienter werden, liegt. Das heißt zum Beispiel alles, was wir im Rahmen von unserem EMAS-Umweltmanagementsystem tun. Weniger Kartonagen, weniger Papier, weniger Wasserverbrauch am Standort, also all diese Themen und aber auch weniger Emissionen. Also unsere ganzen Klimaambitionen und unsere Klimaziele liegen alle unter dem Bereich Safe. Dann haben wir den Bereich Turn. Das ist natürlich unser Hebel, den wir nutzen möchten für die Kreislaufwirtschaft oder um ein Teil der Kreislaufwirtschaft zu werden als Händler, weil was können wir? Wir kennen unsere Lieferanten, wir kennen unsere Kunden, wir kennen die Ware. Wieso sind wir nicht derjenige, der sie auch zurückholt von den EndkundInnen? Und so ist dann eben unser Second-Hand-Shop entstanden, der mittlerweile auch echt eine staatliche Größe erreicht hat, wo wir ganz stolz drauf sind. Da haben wir auch vor zwei Wochen erst noch gesprochen mit dem Reuse-Roundtable, wo wir uns, glaube ich, auch in der Branche nicht verstecken müssen mit. Und da gehören aber natürlich auch andere Kreislaufinitiativen dazu, die wir hier am Standort betreiben. Die letzte Säule, Spread, ist wirklich, dass wir versuchen, unsere Stimme in die Branche auch zu nutzen. Wir sind Gründungsmitglied vom Outdoor Retailer Climate Commitment. Dort haben wir uns mit anderen Händlern zusammengetan, um Klimaschutz in der Branche sichtbarer zu machen durch einen jährlichen Report, aber auch voranzutreiben durch eine aktive Zielsetzung und versuchen so die ganze Branche sich hin zu wissenschaftlich basierten Klimazielen zu bewegen. Und der letzte Aspekt, den ich gerne noch nennen würde, Spread, geht natürlich auch in Richtung Kundschaft. Das heißt, wir möchten, dass jeder oder jede, die bei uns einkauft und Wert auf Nachhaltigkeit beim Kauf legt, auch die entsprechenden Informationen am Produkt finden kann, um diese Entscheidung dann eben zu treffen und ja, da auch aufzuklären, Aufklärer der Branche zu sein, da sehen wir unsere Aufgabe.
Vielleicht hier ein ganz kurzer Eigenwerbung-Einschub. Wir haben, du hast gerade schon gesagt, vor zwei Wochen hier einen Roundtable gehabt mit VertreterInnen aus der Branche und haben über das ganze Thema Kreislaufwirtschaft diskutiert und haben das auch als Podcast aufgenommen. Also scrollt gerne mal zurück, das müsste die Folge 95 sein zum Reuse Roundtable. Martin, wenn man das jetzt hört, was Jule gerade alles aufgezählt hat, dann ist es ja schon ziemlich viel. Es sind viele verschiedene Initiativen in verschiedenen Bereichen. Und nach unserem Sieg beim Nachhaltigkeitspreis war auch zu hören, dass die Jury ihre Entscheidung damit begründet hat, dass sie sagt, seit einigen Jahren setzen wir Maßstäbe in der Branche im Bereich Sport- und Outdoorhandel. Siehst du uns wirklich als eine Art Vorreiter?
Definitiv. Ich glaube, das kann man wirklich aus voller Überzeugung so sagen. Und ich glaube auch aus verschiedenen Perspektiven ist es so, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben auch mal einen EMAS-Preis gewonnen, das ist ein Umweltmanagementsystem. Da waren wir der erste Händler unserer Branche, der das eingeführt hat. Das ist definitiv etwas, wo wir ganz vorne mit dabei sind und was uns jetzt auch vieles viel einfacher macht, auch in Reportingpflichten zum Beispiel nachzukommen. Das haben wir einfach schon sehr lang. Aber das geht auch in Richtung Kundschaft, das, was Juli auch gerade gesagt hat. dass wir, wie wir bestimmte Marken oder Produkte darstellen, welche Informationen wir bereitstellen, wie wir über das Thema Nachhaltigkeit informieren und die Entscheidungen des Kunden erleichtern, zum Beispiel nachhaltigere Produkte zu kaufen. Oder das Thema Secondhand-Plattform Reuse. Das ist heute die größte spezialisierte Secondhand-Plattform für Outdoor-Produkte und Werksportprodukte. Das ist definitiv etwas, wo wir absolute Vorreiter sind. Und da kann man schon stolz drauf sein.
Jetzt mal rein aus Interesse gleich noch eine Anschlussfrage für dich aus deiner CEO-Perspektive. Ist es immer super easy, all die Nachhaltigkeitsinitiativen mit dem Anspruch eines profitorientierten wirtschaftlichen Unternehmens zu vereinen?
Also vielleicht nur zur Einordnung. Ich würde uns nicht als profitorientiert bezeichnen, sondern als Wirtschaftsunternehmen. Und wir müssen natürlich profitabel arbeiten. Aber unser Ziel ist nicht, maximalen Profit rauszuholen.
Ja, macht Sinn.
Dann wären wir wahrscheinlich an der Stelle falsch. Aber natürlich ist es nicht ganz einfach, aber es ist möglich. Und es gibt ja auch viele gute Beispiele im Markt, wo das gut möglich ist. Patagonia, VD, die seit Jahren ja erfolgreich sind und die auch sehr stark für das Thema Nachhaltigkeit stehen.
Wir laufen natürlich in Zielkonflikte hin und wieder. Das ist aber ganz natürlich und nur so geht eine Transformation, indem man dann den Raum gibt, diese Zielkonflikte zu diskutieren, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auszukämpfen, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber einfach die richtigen Leute da an den Tisch zu holen und Nachhaltigkeit mit an den Tisch zu setzen und eben dem auch eine Stimme zu geben in den verschiedenen Diskussionen, weil die hat es im klassischen Wirtschaftsunternehmen eben nicht. Und wenn niemand oder es muss keine Person sein, es können auch verschiedene Köpfe oder verschiedene Positionen, die das Thema immer mitdenken und mitnehmen, aber es muss einen Platz am Tisch haben. Und ich glaube, solange das gegeben ist, dürfen wir auch sagen, ja, wir arbeiten daran. Also wir geben dem den Raum. Und diese Diskussion, wir scheuen uns da nicht vor. Auch wenn es nicht immer der leichteste Weg ist. Manchmal bedeutet das eine Feedbackschleife mehr. Manchmal bedeutet das, zwei Leute noch mehr mit an den Tisch zu holen. Das ist im Sinne der Effizienz manchmal auch kritikfähig, glaube ich. Aber nur so geht's irgendwie.
Ja, das kann ich bestätigen. Das ist schon manchmal ein sehr harter Weg, den man da gehen muss und viele Extraschleifen, die man einbauen muss. Aber ich glaube, es gibt auch viele Beispiele, die auch wirklich wirtschaftlich sind. Also wir haben ein Umweltmanagementsystem und dabei geht es darum, alles zu messen und Emissionen zu reduzieren. Und letztendlich, wir machen das seit vielen Jahren, sparen wir uns heute schlicht und einfach Geld ein. Oder wir haben uns zum Beispiel vor vielen Jahren entschieden, sehr aufwendig große Photovoltaikanlagen zu bauen, zu einer Zeit, wo der Strompreis noch deutlich günstiger war. Und aus heutiger Sicht war das die beste Entscheidung, die wir treffen konnten und bieten heute unseren Mitarbeitenden eigenen Strompreis an, zum Beispiel. Also es gibt schon viele gute Beispiele auch, wo das eine sehr positive wirtschaftliche Auswirkungen hat.
Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann mich nämlich noch erinnern, wir hatten auch mal einen Podcast aufgenommen mit einer Kreislaufwirtschaftsexpertin und da hattest du schon auch ganz klar die Aussage, hey, nicht alles ist da ein Gegenspieler, sondern manche Dinge gehen auch einfach Hand in Hand, wenn nicht vielleicht sofort, aber dann halt irgendwann später. Julia, ein Punkt, weil du es gerade auch gesagt hast, es ist einfach wichtig, dass jemand mit am Tisch sitzt, der dieses Thema auch vertritt. Jetzt, glaube ich, hast du hier bei uns bei Bergzeiten wahrscheinlich offenes Umfeld, die da eher mal mit einem offenen Ohr da sitzen, aber wahrscheinlich auch nicht immer. Vielleicht auch für deine CSR-Kollegen, Kolleginnen. Woher nimmst du die Motivation und die Kraft, immer wieder das Thema zu pushen, auch wenn es hier und da vielleicht halt mal schwierig ist?
Ja, voll. Also ich glaube, grundsätzlich hast du da einen wichtigen Punkt gesagt. Ich bin hier schon in einem sehr dankbaren Umfeld. Also bei uns, bei Bergzeit, haben wir auch den Wert, gemeinsam die Bergwelt zu bewahren. Und das siehst du wirklich, weil jeder, jede, die hier arbeitet, liebt die Berge, geht gern raus, ist aktiv draußen und weiß ganz genau, warum es sich lohnt, diese zu schonen und zu schützen und sind deshalb grundsätzlich sehr offen für das Thema. Natürlich kann das manchmal im Alltag runtergehen und jeder kennt es, vor allen Dingen, wenn man eh schon viel auf dem Schreibtisch liegen hat und dann kommt noch irgendwie was dazu. Ist vielleicht nicht immer die erste Reaktion, juhu, let's do it. Aber grundsätzlich ist das offene Ohr dafür da und es ist eben ein Wert, der gelebt ist und nicht nur an der Wand steht. Ich glaube, was ich immer sage, es gehört eine Grundportion Idealismus dazu und ein bisschen radikale Positivität. Weil wenn man immer nur die Probleme daran sieht, dann wird man nicht weiterkommen, sondern man muss schon sehr lösungsorientiert denken. Und ich bin da sehr happy, dass dann auch manchmal so Veranstaltungen wie jetzt so ein DNP die Bubble zusammenbringt und man sich gegenseitig auch mal wieder ein bisschen energetisiert. Und sagt, ach nee, guck mal, ihr macht das schon richtig. Ja, wir machen das. Cool, das können wir auch machen. Lass uns das zusammen machen und irgendwie wieder neuen, frischen Wind in die Segel bringen.
Okay, also du gehst da schon irgendwie mit einem Good Vibe raus und sagst, hey, es ist cool, mit anderen mal gesprochen zu haben. Du siehst, da tut sich nicht nur bei uns was, sondern auch bei vielen anderen. Und dann nimmt man da die positive Energie auch mit.
Ja, ich glaube, das war eine der Kernmessages jetzt auch von dem Kongress. Also es wurde ja betitelt als Transformationskongress des Jahres. Und es braucht auch einfach eine Bühne für die guten Beispiele, weil unsere Nachrichtensysteme neigen dazu, immer schlechte Nachrichten nach vorne zu stellen, weil die auch wissenschaftlich basiert vom Gehirn besser aufgenommen werden und präsenter sind. Und es braucht aber eben auch die guten Beispiele. Und es gibt so viele da draußen. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird in 100 Kategorien vergeben. Also es gibt jedes Jahr schon mal 100 ausgezeichnete Unternehmen, die irgendwas anscheinend richtig machen. Und das muss man sich mal angucken. Und dann kann man das auch ganz gut oftmals übertragen. Weil Nachhaltigkeit ist ja ein Förmchen, was in jede Branche irgendwie passt. Weil Emissionen sind auch überall das Gleiche.
Ja, absolut. Jetzt hast du gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich schlechte Nachrichten kommen oftmals am Anfang und werden auch besser abgespeichert. Genau aus dem Grund möchte ich auch erst jetzt mit euch über die ein oder anderen Kritikpunkte des Deutschen Nachhaltigkeitspreises sprechen. Ja, es kamen viele Themen auf, es wurde vieles laut, es gab einige Kritikpunkte. Vielleicht einfach die Frage an euch beide gerichtet. Ihr könnt euch gerne auch gegenseitig ergänzen. Gibt es Kritikpunkte, die ihr sagt, die sind aus eurer Sicht berechtigt, die geht ihr mit, die könnt ihr auch verstehen?
Auf jeden Fall. Und wir haben auch letztes Jahr sehr intensiv darüber nachgedacht, ob wir uns zu dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis nochmal bewerben. Und ich war dem sehr positiv gegenübergestellt. Julia, du warst ein bisschen kritischer.
Ja, ich glaube, das ist meine Grundsatzrolle. Ich muss ja immer ein bisschen kritischer sein, die Perspektive zu vertreten. Nee, aber ich glaube, was du angesprochen hast, ist, glaube ich, die große Kritik, die im letzten Jahr aufgekommen ist an der fehlenden Transparenz. Sowohl an der Transparenz des Vergabeprozesses als auch an der Transparenz vielleicht der Organisationsstrukturen hinter der sogenannten Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis. Und ich glaube, das war eine gute journalistische Aufgabe, das auch einfach mal transparent zu machen und nach draußen zu zeigen, was hier wie funktioniert. Denn Transparenz ist so ein Stichwort, was bei uns in der Nachhaltigkeitsbubble super wichtig ist. Weil nur wenn du Transparenz über Verbräuche und so weiter alles hast, kannst du Emissionen berechnen. Also das ist so das Stichwort und da muss der Preis auch gläsern sein.
Damit eine Glaubwürdigkeit auch da ist.
Damit die Glaubwürdigkeit auch da ist. Das ist sowieso das Mantra eigentlich von der Branche und dem Nachhaltigkeitsbereich. Und was dieses Jahr meiner Meinung nach positiver gelaufen ist als letztes Jahr, es gibt jetzt ein Dokument auf der Seite des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, wo man wirklich die gesamte Organisationsstruktur, Transparenz nachlesen kann. Es wird auf jeder Unternehmenskategorie-Seite die Jury namentlich genannt. Das heißt, man weiß wirklich, wer sind die Experten und Expertinnen, die sich das ausgedacht haben, dass man jetzt hier gewonnen hat. Und was zumindest meines Wissens nach auch neu ist, ist die Jurybegründung. Also, dass man auch transparent nachlesen kann, wieso hat denn dieses Unternehmen das jetzt gewonnen und die anderen vielleicht nicht. Und da steckt viel Arbeit drin und die wurde sich aber gemacht. Und das würde ich jetzt mal als positives Signal sehen, dass man trotzdem vielleicht nicht immer alle Preisträgerinnen und Preisträger bis aufs Hundertste investigativ prüft, ist, glaube ich, nach wie vor auch immer noch klar. Müssen die Veranstalter sich, glaube ich, einen Weg finden, wie sie damit weiter nach vorne raus umgehen wollen.
Mhm. Ja, ich glaube, Martin, willst du noch was ergänzen?
Ja, ich glaube, es war ja auch letztes Jahr so ein bisschen ein Aufschrei, weil es ein kommerzieller Veranstalter ist. Es ist ja keine NGO, die das veranstaltet. Und das war uns aber immer auch klar. Und manche Sachen sind einfach so ein bisschen dankbar für die Bühne, die es gibt. Und ich glaube, dieser kommerzielle Aspekt dabei, den darf man nicht vernachlässigen, der ist einfach da.
Ja, also das Siegel muss man beispielsweise auch erwerben, nachdem man gewonnen hat.
Also es ist am Ende, wenn ich euch richtig verstehe, trotzdem eine Art Abwägung zwischen, klar, es gibt schon ein paar Dinge, die man wahrscheinlich in der perfekten Welt anders sich machen würde. Allerdings überwiegt dieser positive Output in Form von, es gibt eine Bühne, es wird das Thema einfach in den Fokus gerichtet, was ja auch nicht immer ganz so leicht ist aktuell, weil andere Themen wieder in den Vordergrund rücken. Und das ist es uns dann einfach wert, diese Punkte in Kauf zu nehmen, weil sie jetzt halt im Gesamtkontext dann nicht so dramatisch sind. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, beziehungsweise ich glaube, wir in unserer linksgrün versifften Bubble tendieren dazu, uns auch gegenseitig gut kritisieren zu können. Aber man muss das vielleicht auch mal in den Kontext setzen mit, was denn da draußen sonst noch passiert. Und wenn die Idee und Intention eines solchen Preises ist, Vorreiter transparent zu machen und gute Initiativen aufzuzeigen, dann tut der erstmal das gegenüber von einem Mehr an schlechten Initiativen, die man den ganzen Tag sonst nur sieht. Also der Zweck ist nach wie vor berechtigt. Die Handwerkszeuge dahinter kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch optimieren und scheint ja auch so, als wären sie erstmalig offen für Kritik gewesen nach diesem dann doch aus sehr medial präsenten Kritikpunkt letztes Jahr und eben den Änderungen dieses Jahr. Und wie es jetzt weitergeht, wird sich zeigen.
Ein Kritikpunkt, den man so lesen konnte, war ja unter anderem auch, dass es so viele Kategorien gibt und auch so viele Gewinnerunternehmen. Hast du auch jetzt vor Ort das Gefühl gehabt, man ist da irgendwie untergegangen und man konnte diese Bühne an sich gar nicht für sich nutzen, weil es eben so viele gab?
In dem Organisationskonstrukt der Veranstaltung gab es eine Änderung dieses Jahr, dass nicht mehr im Galaabend alle einzeln über die Bühne geschleust wurden und ausgezeichnet wurden, wo wirklich 4 Sekunden pro Unternehmen Sichtbarkeit da waren, sondern es gab dieses Jahr sogenannte Masterclasses. Da wurden dann die verschiedenen Kategorien zusammengepackt und gemeinsam auf die Bühne gestellt, auch mit einer kleinen Vorstellung, Podiumsdiskussion, weil du eingangs gefragt hattest, ob ich da sprechen musste auf der Bühne. Ja, 4 Minuten lang, auch keine Sekunde länger. Und dann eben auch nochmal in den Dialog zu gehen, in unserem Fall mit Fair Raven, die eben in der Kategorie Sportartikel Hersteller gewonnen haben. Also das war eigentlich sehr charmant, weil man auch Zeit hatte, zumindest mal in die Initiativen zu gehen, was die einzelnen Unternehmen denn tun, wofür sie das gewonnen haben. Was natürlich ein bisschen die Gefahr dabei ist, ist, je mehr Veranstaltungen es auf einer Veranstaltung gibt, desto weiter können die Leute aussuchen, wo sie denn hingehen und desto, ja, vielleicht schwieriger ist das irgendwie auch die richtige Crowd zu sammeln. Kann ich jetzt keine Einschätzung zu geben in dem Fall, wie das bei uns war. Aber ich glaube, das war auch für die Transparenz gut.
Also wir können mal festhalten, es gab berechtigte Kritikpunkte. Man sieht aber auch ganz klar den Willen, was zu verändern. Und für uns steht einfach im Vordergrund, dass man diesen positiven Effekt nutzen möchte, da einfach das Thema auch wieder in den Fokus zu rücken, oder?
Ja, wir sind ja einer von vielen, die das jetzt gewonnen haben. Und es ist ja okay, wenn es immer mehr Nachhaltigkeitsinitiativen da draußen gibt, die auch auszeichnungswürdig sind. Also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich ganz ehrlich bin. Klar, man muss ein bisschen aufpassen, dass der Preis nicht verwässert. Wenn man weiter in die Breite geht, passieren einem vielleicht immer wieder so Fauxpas, dass man eben nicht ganz so investigativ an die Unternehmen rangegangen ist, die das gewonnen haben, sondern auch mal eine Initiative auszeichnet, die vielleicht doch nicht so ganz Gold ist, was glänzt. Aber der muss man sich dann einfach bewusst sein und das dann halt auch im Nachgang wieder gut aufrollen, falls sowas passiert ist. Und ich sag mal, so im Nachhaltigkeitsmanagement sind wir the more the merrier, weil wir brauchen ja schlussendlich alle. Also da gibt es ja keine Wertung zwischen, es dürfen nur die Kleinen machen und die Großen sollen es besser lassen, sondern nee, wir laufen doch lieber erstmal unperfekt in die richtige Richtung als perfekt in die falsche.
Ja, absolut. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über dieses Thema Präsenz und Bühne gesprochen. Martin, vielleicht nochmal der Sprung zu uns wirklich als Unternehmen. Wie wichtig ist denn dieses Thema Nachhaltigkeit, aber am Ende auch für unsere Kunden in der Kaufentscheidung? Also haben wir da das Gefühl, dass schon immer mehr Leute auch darauf achten, wenn sie dann einen Artikel bei uns einkaufen?
Also ich glaube, grundsätzlich haben wir eine Zielgruppe, die sich schon für Nachhaltigkeit begeistert, die sensibel ist darauf, auf das Thema und denen das auch wichtig ist. Das wissen wir auch nach Umfragen, dass die Nachhaltigkeit oder nachhaltige Produkte und Marken für unsere Kunden und Kundinnen wichtig ist. Wir wissen aber auch, dass sie zum Beispiel nicht bereit sind, dafür mehr zu zahlen. Und wir stehen ja als Händler auch im Wettbewerb zu anderen Händlern. Und das heißt es jetzt nicht, nur weil wir in dem Thema Nachhaltigkeit so stark sind, dass wir teurer verkaufen können, sondern wir sind in einem direkten Wettbewerb. Da gibt es wenig loyale Kunden, glaube ich, in der Phase. Und von dem her hört es, glaube ich, beim Kaufpunkt natürlich auch ein Stück weit auf, wenn wir dann deutlich zu teuer sind, weil wir, was ich, teurere Prozesse haben oder sowas oder nachhaltigere Prozesse haben. Das geht nicht. Also wir sind da schon im Wettbewerb zu anderen und auch zu großen Playern wie Amazon oder sowas. Da müssen wir voll wettbewerbsfähig sein, damit das in Richtung Kundinnen und Kunden auch funktioniert.
Ja.
Vielleicht an der Stelle auch eine kurze Ergänzung. Wir wissen aus unserer eigenen Marktforschung, dass 60% unserer Kundschaft in Deutschland das von uns erwartet, dass wir uns für das Thema einsetzen, ohne das auf ihre direkte Kaufentscheidung zu übertragen, sondern sie haben einfach die Grunderwartung auch an Unternehmen, dass das passiert. Also die KonsumentInnengruppe da draußen, die wird auch einfach sensibler. Und das, finde ich, ist eigentlich keine schlechte Entwicklung. Das heißt vielleicht nicht, dass jeder Einzelne so handeln kann, aber jeder hat die Erwartung, dass ein System sich zumindest so entwickelt, dass es vielleicht gar nicht mehr irgendwann die Einzelkaufentscheidung braucht, die lenkt, sondern einfach grundsätzlich das System sich verbessert hat.
Ja, und ich finde, das ist doch auch wieder ein gutes Beispiel, dass zu dem Thema vorhin, dass dann doch manchmal das Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit vielleicht Hand in Hand gehen können, weil du hast jetzt den Preispunkt angesprochen, Martin, wo es dann aufhört mit dem, okay, es spielt in die Kaufentscheidung rein. Na gut, dann ist vielleicht aber Reuse schon auch wieder eine Kaufoption, weil da die Artikel per se schon mal günstiger sind, weil es Secondhand-Artikel sind. Und dann kann es ja plötzlich schon auch wieder eine unternehmenswertvolle Entscheidung sein, in dieses Nachhaltigkeitsthema rein zu investieren.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, was bei meiner Antwort vorher ein bisschen zu kurz kam, ist, dass das Ganze natürlich auf unsere Markenbekanntheit anzahlt, auf eine gewisse Authentizität, ja, dass wir ein sympathischer Händler sind, wenn wir die Sachen gut machen und natürlich auch sowas wie Reuse andere Preislagen natürlich anbieten können oder auch uns ja Dinge, die man vielleicht gekauft hat, zurückgeben kann, was anderes kaufen kann. Also das zahlt ja alles darauf ein. Das gehört ja auch alles mit zum Thema Nachhaltigkeit. Das würde ich auch auf jeden Fall sagen.
Und da vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich weiß, die Folge steht unter dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis, aber wir machen das ja nicht, um einen Preis gewonnen zu haben, sondern wir machen das ja, weil wir aus anderen Gründen daraus glauben und jetzt haben wir da auch noch einen Preis für gewonnen. Das ist jetzt cool, Aber jetzt hören wir ja nicht damit auf, sondern es gibt noch so viel zu tun.
Ja, glaube ich. Weil du gerade sagst, es gibt so viel zu tun. Was steht denn gerade ganz oben auf deiner To-Do-Liste?
Wir sind, glaube ich, jetzt gerade so in diesem klassischen Jahresendspurt. Also erstmal steht irgendwie noch alles drauf, was dieses Jahr denn noch passieren sollte. Und nach vorne gerichtet, was, glaube ich, ganz spannend wird. Wir haben Klimaziele bei der Science-Based Targets-Initiative und da ist unser Zieljahr 2026. Das heißt, wir sind jetzt einerseits im Endspurt, diese Ziele noch zu erreichen, nochmal wirklich die letzten Emissionsposten auszuquetschen, gerade in Scope 3. Was können wir hier noch tun? Welche Initiativen können wir hier noch umsetzen, um das runterzubringen? Wir sind bei unserem Supplier Engagement Goal. Das heißt, wir möchten 80% unserer Umsätze mit Marken machen, die auch selber Klimaziele haben. Wirklich auch gerade in den letzten Zügen auch nochmal die Letzten in der Branche zu überzeugen, sich der Bewegung anzuschließen, sage ich mal. Und danach sind wir aber ja nicht fertig. Also das Klima ist ja 2026 noch nicht gerettet. Also was machen wir danach, ist unsere große Frage, mit der wir uns gerade auch sehr strategisch beschäftigen. Wo sind unsere nächsten größten Hebel, damit wir auch noch was erreichen können? Wie steht es um unser Sortiment beispielsweise? Und da dann auch die ganzen Entscheidungsgrundlagen vorzubereiten. Es braucht eine transparente Datenlage, es braucht mehr Informationen, es braucht Prognosen. Das, würde ich sagen, liegt auf jeden Fall sehr weit oben auf meinem Schreibtisch. Und eine, ich sag mal, kleinere Sache, die aber trotz dessen genauso wichtig ist, wir haben ja gerade unseren Reuse-Spenden-Contest am Laufen. Das heißt, wir haben seit Oktober, glaube ich, will jetzt nichts Falsches sagen, bis Ende des Jahres spenden wir pro eingesendeten Artikel bei Reuse an eine gemeinnützige NGO. Die Top 3 stehen jetzt fest und die werden aber in einem Community-Voting dann von allen unseren Kunden und Kundinnen und interessierten Community gewotet. Und da bin ich wirklich ganz gespannt auf das Ergebnis, weil die haben es auch einfach nur verdient, diese Sichtbarkeit zu bekommen.
Du baust mir hier die perfekten Eigenwerbungsbrücken, weil auch da wird es am 18.12. nochmal den Podcast zu geben. Da könnt ihr dann alle drei NGOs kennenlernen. Die werden sich da nochmal im Detail vorstellen und auch, wofür dann solche finanziellen Mittel verwendet werden. Und was ich gerade noch ganz spannend an deinen Ausführungen fand, Martin, vielleicht nochmal kurz der Blick zu dir. Es klingt schon auch einfach so, als wäre dieses Thema wirklich ganz, ganz oben bei uns auch in der Unternehmensstruktur angesiedelt. Also so, dass du dich auch damit ziemlich viel beschäftigst und viele Aufgaben da einfach mit bei dir landen.
Das ist so, ja. Es ist schon immer so gewesen, dass bei uns das Thema Nachhaltigkeit auf oberster Unternehmensebene war und dass wir auch alle strategischen Entscheidungen immer auf das Thema gechallenged haben. Und er ist auch einer unserer drei Differenziatoren. Und ich glaube auch weiterhin, so Juli gesagt hat, dass es wahnsinnig viel zu tun gibt. Vielleicht noch ein Hinweis. Ich glaube, wir haben noch wahnsinnig viel Potenzial, Produkte im Produktlebenszyklus zu halten. Also zu viel Produkte bei Leuten zu Hause rum, die über Secondhand wieder dem Kreislauf zugeführt werden können oder repariert oder gewaschen werden kann, dass man sie wieder anzieht. Und ich glaube, in diese Richtung gibt es auch noch unglaublich viel zu tun.
Ja, das ist ein, glaube ich, sehr, sehr schöner Schlussappell. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, was aus eurer Sicht noch super wichtig zu erwähnen wäre?
Wir gehen jetzt feiern.
Sehr gut, dann machen wir das so.
Wir stoßen jetzt an.
Vielen, vielen Dank euch für das ganze Engagement. Und ja, ich würde sagen, dann lasst uns auf den Deutschen Nachhaltigkeitspreis heute Nachmittag anstoßen. Danke euch. Das war die dritte und letzte Nachhaltigkeits-Sonderfolge. Ich hoffe, wir konnten euch einen transparenten Einblick in unseren CSR, also Corporate Social Responsibility Bereich bei Bergzeit geben, weil uns dieses Thema wirklich am Herzen liegt. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da, um keine Folgen mehr zu verpassen. In 2 Wochen hört ihr wieder regulär eine Interviewfolge, dieses Mal mit Robert Stipani, bei dem mit nur 14 Jahren ein Hirntumor diagnostiziert wurde und der es trotz allem jetzt mit Mitte 30 geschafft hat, alle 3 großen Fernwanderwege der USA abzuwandern. Eine wirklich inspirierende Geschichte, also hört unbedingt mal rein. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen. Ciao, ciao, euer Jan.